habe eine ungewöhnliche Botschaft heute. Wer mich kennt, weiß, dass es ungewöhnlich ist. Und zwar, mein Titel heute ist die ungewöhnliche Ankunft Gottes. Und ich werde heute über Jesus predigen, beziehungsweise über die Geburt Jesu predigen. Ist das okay? Ist das okay? Halleluja. Jeder, der mich kennt, der weiß, es ist eigentlich recht ungewöhnlich für mich, dass ich sozusagen ich mag das Wort. Weihnachten ist okay, aber ich mag das Wort Christtag. Habt ihr schon mal gehört? Es gibt unterschiedliche Namen für Weihnachten und unter anderem Christtag. Ich mag das Wort Christtag, weil auch in den meisten anderen Sprachen ist irgendwie Gott oder Christus im Wort, in der Benennung, in dem Wort irgendwie involviert. Okay? Und ich mag das Wort Christtag. Und als Christen, lass uns ehrlich sein, wir wissen, dass Jesus nicht am 25. Dezember geboren ist, okay? Wir wissen, dass Jesus nicht am 25. geboren ist. Wir wissen auch, okay, Weihnachten, der Ursprung von Weihnachten ist jetzt auch keine christliche Tradition in dem Sinne per se von Anfang an gewesen, okay? Weihnachten ist kein christlicher Feiertag so gewesen und die Art und Weise, wie es sich entwickelt hat, sowieso nicht, okay? Aber ich habe mir so überlegt, wisst ihr was, wenn Gott sozusagen etwas, was unrein ist, wie zum Beispiel Schweinefleisch, zu etwas Reinen machen kann und uns zu essen geben kann, warum kann er etwas nicht, was auch unter anderem heidnisch war und die ganze Welt uns irgendwie zur Verfügung stellt und sagt, okay, Jesus ist da geboren, wieso würde ich es nicht benutzen, um Jesus bekannt zu machen an diesem Tag, wenn die ganze Welt es mir erlaubt, okay? Und deswegen glaube ich, ist es ein fantastischer Tag, in die Familien zu gehen, ein gigantischer Tag, rauszugehen und über Jesus zu predigen, okay? Und ich habe mir immer, ich habe so meine Themen gehabt, immer mit Weihnachten und so weiter. Und ich bin jetzt kein Freund, ich würde auch keinen Tannenbaum besingen und so weiter, okay? Weil hat weniger was mit Jesus zu tun. Aber ich habe dann doch wieder mein Problem gehabt, wenn Leute, wie zum Beispiel die Rektorin von meinem Sohn hat geschrieben, wir machen einen Weihnachtsgottesdienst oder eine Weihnachtsfeier in der Kirche, aber ohne christliche Tradition, damit auch Muslime kommen können. Und ich habe auf einmal ein Thema damit gehabt. Habe ich gedacht, okay, wie soll das funktionieren? Das geht ja gar nicht. Weißt du, ich meine so, wenn du denjenigen rausnimmst, wegen dem du feierst, dann ist das nicht die Feier, um den es eigentlich geht. Und so habe ich dann gemerkt, okay, hey, ich habe dann irgendwie ein Problem damit bekommen und habe gedacht, hey, weißt du, das muss ich irgendwie ändern. Wenn die ganze Welt, auch wenn es keine christliche, von Anfang an christliche Tradition war, Jesus seine Geburt zu feiern. Wir alle wissen, am 25. Dezember ist er nicht geboren. Aber wenn uns die ganze Welt erlaubt und sagt, hey, ja, heute dürft ihr von Jesus sprechen, wieso würde ich das nicht ausnützen? Und genau das ist es, was ich machen will. Ich möchte einfach es ausnützen, dass Gott ungewöhnlich angekommen ist. Und es ist eine total ungewöhnliche Art und Weise, wie Jesus angekommen ist. Und wenn wir uns dieses Krippenspiel anschauen, das ist eine Szene, die du da siehst, die ist, wie soll ich sagen, total unbiblisch. Aber trotzdem, weißt du, ich meine so, habt ihr vielleicht von der, auf jeden Fall ist es auf jeden Fall trotzdem eine süße Sache, diese ganzen Weisen, Magier, wie Sterndeuter, wie du sie auch immer nennst, Könige, drei Stück da, ein paar Hirten sind da, Jesus in der Krippe, Maria und Josef und in der Regel ein Esel, ein Pferd und ein Schaf, okay, ist brutal süß irgendwie. Es ist trotzdem eine krasse Szene. Und als Kind kann ich mich immer erinnern, ich fand das trotzdem süß. Ich fand das irgendwie so, irgendwie dieses Krippenspiel, irgendwie eine gewisse Beziehung zu Jesus und so weiter. Ich habe Jesus schon immer geliebt. Und der süße kleine Jesus da drin und einfach dieses Krippenspiel unterm Tannenbaum. Irgendwie habe ich das gemacht. Und vielleicht habt ihr schon mal von dem Jungen gehört, der sich an Weihnachten wünscht man sich ja Sachen irgendwie. Ich habe meistens nicht das bekommen, was ich wollte, aber man wünscht sich trotzdem irgendwer das. Und dieser Junge hat sich schon immer ein Fahrrad gewünscht. Er hat sich ein Fahrrad gewünscht und hat sein Brief geschrieben, seinen Wunsch geschrieben, hat es in der Kirche in die Krippe gelegt und hat, Jesus Christkind, ich wünsche mir ein Fahrrad, okay? Und erstes Weihnachten kein Fahrrad. Zweites Weihnachten wieder das gleiche, Brief geschrieben, Christkind, ich wünsche mir dieses Weihnachten Fahrrad. Wieder kein Fahrrad. Drittes Weihnachten hat er sich was überlegt. Und hat auch einen Brief geschrieben und hat es in die Krippe gelegt. Und als der Pfarrer am nächsten Tag dahin kam, sah er, wow, das Krippenspiel oder die Krippe ist unvollständig. Da fehlt die Maria, aber da ist ein Brief dabei. Und in dem Brief steht, Christkind, 2 Jahre lang habe ich dich jetzt um ein Fahrrad gebeten. Wenn ich dieses Jahr kein Fahrrad bekomme, siehst du deine Mutter nie wieder. Und das ist natürlich eine Art und Weise, wie sich bei uns so sozusagen Weihnachten entwickelt hat, okay? Und das ist etwas, ich bin jetzt kein Fan davon. Ich bin kein Fan davon, dass es um Geschenke geht und so weiter. Ich glaube, es geht um Jesus, okay? Wenn es uns wirklich die ganze Welt erlaubt und sagt, okay, wir feiern Weihnachten, heute ist Weihnachten, hey, es geht um Jesus und um Jesus soll es gehen, amen? Und ich will aber einen kurzen Ablauf, einfach damit als Überblick, damit wir einfach so einen gewissen Überblick bekommen, wie dieser Ablauf eigentlich wirklich war, okay? Und die Geburt Jesu, beziehungsweise wie der Ablauf war, siehst du eigentlich nur in 2 Evangelien, siehst du im Matthäus-Evangelium und im Lukas-Evangelium, weil die zwei es irgendwie notwendig gesehen haben, es ins Evangelium reinzuschreiben. Und du siehst es, dass es sind komplett 2 unterschiedliche Szenen. Okay, aber wenn du beide zusammentust, siehst du eine gewisse Abfolge, wie es abgelaufen ist. Und als allererstes siehst du im Lukas 1, 39 bis 56, im Lukas 1, 26 bis 38, wie der Engel Gabriel zu Maria kommt und sagt, hey, du wirst schwanger werden. Zu einem jungen Mädchen, wir wissen, sie war wahrscheinlich zwischen 13 und 16 Jahre alt, wir würden sagen Teenager. Aber wisst ihr, dass dieses Wort Teenager gibt es erst seit den 50er Jahren? Davor gab es nur Kind und Erwachsener. Dieses Wort Teenager gibt es erst seit den 50er Jahren. Und zwar erst in der New York Times wurde es zum ersten Mal von einem Journalisten erwähnt, dieses Wort Teenager. Ansonsten hat man immer nur gesehen als Kind oder Erwachsener oder volle Reife. Und das ist das, was wir im Hebräischen auch sehen, dass bis zum 13. Lebensjahr bist du Kind, aber durch Bar Mitzwa bei den Jungs oder Bat Mitzwa bei den Mädchen, ab dem 13. Lebensjahr bist du ein Erwachsener. Und so ist es, wie es eigentlich biblisch angesehen wurde. Und wenn du dir auch die Vergangenheit beziehungsweise die Geschichte anschaust der Menschheit, weißt du, dass 13-, 14-, 15-Jährige schon immer gearbeitet haben früher. Okay, Amen, Amen, Amen. Genau. Für uns ist es heute natürlich krass, okay, weil das bei uns nicht mehr so ist. Und dann ab dem 30. Lebensjahr warst du sozusagen ein Mann der vollen Reife, beziehungsweise ab dem 40. Lebensjahr hast du sozusagen die volle Weisheit hoffentlich empfangen. Und das sind eigentlich so die Abfolgen, die du in der Geschichte beziehungsweise auch aus der Bibel herauslesen kannst. Aber was du siehst, ist, dass der Engel Gabriel zu Maria kommt und sie ist so nett und sagt, wie soll das eigentlich passieren? Ich habe meinen Mann noch gar nicht erkannt. Und er hat gesagt, hey, mach dir keine Sorgen, der Heilige Geist wird auf dich kommen. Halleluja. Interessante Geschichte. Wenn du die ganze Geschichte dir anschaust, denkst du dir, hey, Gott, möglicherweise haben wir hier ein PR-Problem, okay? Public, was? Relations. Das bedeutet Werbung. Hey Gott, Gott, du hast alles. Du hast das ganze Budget des ganzen Universums. Wir könnten das anders ein bisschen darstellen. Hast du schon mal Superman angeschaut, Hulk angeschaut, Spider-Man, diese ganzen Filme, Special Effects und so weiter? So könnten wir das mit der Ankunft Jesu machen. Hey, wenn Gott auf die Welt kommt, machen wir es mal richtig. Schöpfen wir alles aus, was wir haben. Nehmen wir die Sterne zusammen, machen die Sterne zu einer Disco-Kugel und dann machen wir richtig. Gott hat alles. Aber Gott entscheidet sich, seinen Sohn auf eine komplett andere Art und Weise zu schicken. Und meine Frage war immer, warum eigentlich so? Warum eigentlich so? Wisst ihr so, Gott, warum eigentlich so, wenn du alles in deiner Hand hältst? Du könntest es auf allen möglichen erdenklichen Arten und Weisen, Hulk, nimm den Hammer, boom, hier bin ich, Cäsar, was willst du? Aber in dem Stall in Bethlehem, wo du ihn sogar suchen musst, ein Mädchen, das nicht mal verheiratet ist und möglicherweise ihr ganzes Leben lang gehänselt wird, weil viele denken, sie ist vor der Ehe schwanger geworden, was ja auch ist. Warum eigentlich auf diese Art und Weise? Und Du siehst diese ganze Szene, dass Maria trotzdem sagt, sie war so demütig, dass sie sagt, okay, Herr, es geschehe mir nach deinem Wort. Ich verstehe vielleicht die ganze Sache nicht, aber es geschehe mir nach deinem Wort, weil ich bin die Magd des Herrn. Ich diene Gott. Mehr braucht Gott nicht. Mehr braucht Gott nicht als ein Herz, das sagt, ich diene einfach nur Gott. Okay, Gott, ich verstehe das nicht. Und ich muss sagen, solche Gespräche habe ich mit Gott nicht mehr, weil ich gemerkt habe, es lohnt sich nicht, ich verstehe so viel nicht. Und das Einzige, was ich sagen kann, ist Gott, okay, hey, ich bin nicht die Magd, aber ich bin dein Sohn, ich bin dein Kind, es geschehe mir, wie du gerne hättest. Und so will ich mein Leben leben. Und so ist es voll entspannend. Und das Nächste, was du siehst, ist, dass Maria wird schwanger. Maria geht dann zu Elisabeth. Aus welchem Grund auch Maria zu Elisabeth geht. Wir wissen, dass es Gott benutzt hat, aber möglicherweise, weil wir sehen dann in Matthäus 1, 18 bis 25, dass sich Josef, ihr Verlobter, sich überlegt hat, sie zu entlassen. Auf eine angenehme Art und Weise, wie auch immer das funktioniert. Aber er hat sich überlegt, sie zu verlassen. Warum? Weil sie ist schwanger. Und er weiß ganz genau, hey, Baby, das ist nicht von mir. Aber Gott schreitet ein und gibt ihm einen Traum. Aber möglicherweise ist da dazwischen, ist Maria zu Elisabeth, ihrer Cousine gegangen, die auch bereits schwanger war. Und als sie zu Elisabeth kam, bam, Gänsehaut bei Elisabeth, weil sie merkt, boah, der Heilige Geist ist über sie gekommen und sie hat gemerkt, hey, das ist Gott, das ist der Herr, das ist die Mutter meines Herrn, die hinein, was ist das, wie komme ich zu dieser Ehre? 3 Monate blieb sie da und dann ist sie wieder zurückgegangen und dann sind sie in, und dann kommt es in Lukas 2:1-17. Lukas 2:1-17 ist die Geburt Jesu und das ist eigentlich das, was wir immer in diesem Krippenspiel sehen. Okay? Lukas 2:1-17. Warum? Schaut mal, lass uns zu Vers 1 gehen. Lukas 2, ab Vers 1. Da steht: Es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. So, das ist eine Aussage, die wir voll überlesen können. Aber es ist eine super interessante Aussage. Wieso ist es eine interessante Aussage? Weil das ein kompletter Gegensatz, ein Gegenbild dessen ist, wer Jesus war. Augustus war der König schlechthin. Er war Cäsar. Er war der Herrscher, okay, damals des ganzen genannten Erdkreises. Das Römische Reich war so groß wie noch nie zuvor. Es war so mächtig wie nie zuvor. Augustus war der mächtigste König, der jemals gelebt hat. Er hat so viel Fläche mit seinem Königreich besiedelt wie kein König zuvor. Und Augustus hat mehrere Namen. Augustus hat Namen wie zum Beispiel der Sohn Gottes. Augustus hat Namen wie zum Beispiel Herr der Herren. Augustus hat Namen wie zum Beispiel König der Könige. Augustus hat Namen wie Imperator, Herrscher, ewiger Herrscher, Friedefürst. Und Augustus lässt die ganze Welt sehen. Wisst ihr warum? Weil er so voller Stolz ist über sein Königreich und will wissen, über wie viele Menschen er herrscht. Und hier hast du diesen König, hier hast du diesen im Natürlichen, der wirklich so viel Fläche besiedelt hat mit seinem Königreich. Und genau zu dieser Zeit, als das Römische Reich so stark, so groß, so mächtig und gewaltig war wie niemals zuvor, sendet Gott seinen Sohn, weil es der perfekte Moment ist. Weil es möglicherweise nie zuvor und nie danach so ein Königreich gab wie dieses Römische. Und er sendet seinen Sohn. Er sendet den Sohn Gottes. Er sendet den Herrn der Herren. Er sendet den König der Könige. Und wo? In einen Stall. Komplett entgegensätzlich, was wir uns vorstellen würden. Komplett entgegengesetzt dessen. Warum ist es so? Weil die Sache ist die, wenn Jesus als Superman kommen würde, wenn Jesus als Hulk kommen würde, wenn Jesus als Spider-Man kommen würde, wenn Jesus als Thor kommen würde, würden wir vielleicht zu ihm aufschauen, aber wir könnten uns nicht mit ihm identifizieren. Aber Jesus ist in einem Stall geboren. Ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Und jetzt werde ich ein bisschen persönlich, aber sie mussten nach Bethlehem gehen. Und in Bethlehem mussten sie sich einschreiben. Warum? Weil Josef aus Bethlehem kam. Und sie kamen dort an und nirgends gab es Platz für sie. Aber hier hast du eine hochschwangere Frau. Und nirgends ist Platz. Und jetzt kannst du dir vorstellen, was ich meine, so... die Fruchtblase platzt. Erst, also, Josef, Fruchtblase ist geplatzt, das Wasser ist draußen. Erster Moment, Josef, ja, egal, nimm's wieder zurück, weißt du, man, so, keine Ahnung. Also, wie auch immer das funktioniert, weißt du, ich meine, so, 13-Jährige, 14-Jährige, er ist vielleicht ein bisschen älter, keine Ahnung, was machen wir? In Stall. Vor einigen Jahren waren die Ise und ich im Urlaub und wir waren in Kroatien, wunderschön und so weiter, und die Ise war schwanger. Und dann haben wir mitbekommen, dass unser Kind nicht geboren wird. Und sozusagen, bevor es geboren wurde, direkt in den Himmel gegangen ist. Aber als Eltern hast du, ist es natürlich schmerzhaft. So, jetzt bist du auf einer Insel und musst bei 34, 35 Grad in eine Stadt, die 200 Kilometer entfernt ist, da musst du die Fähre nehmen, da musst du in der Hitze fahren, da musst du in diese Stadt kommen, von der du gar nichts weißt. Du musst in ein Krankenhaus fahren, von dem du ganz genau weißt, da will ich eigentlich gar nicht hin. Und dann kommen wir dort an und ich habe mir gedacht, weißt du was, ich will es einfach nur, dass meine Frau schön ist. Jetzt in dieser Zeit. Und dann, was wir machen, wir verkommen und parken und kommen in ein Hotel hinein. Und in diesem Hotel denke ich, ist mir egal, wie viel es kostet, ich will einfach nur, dass meine Frau es gemütlich hat. Und wir kommen dort an die Rezeption. Sie schauen uns an und sagen, für euch haben wir kein Zimmer hier. Ich so, wie so, hey, ich habe Geld, egal wie viel es ist. Hier, nimm meine Kreditkarte, nimm alles. Aber sie haben uns angeschaut und haben gesagt, für euch haben wir keinen Platz hier. Und am liebsten hätte ich ihm erzählt, hey, aber du weißt nicht, wie, weißt man so. Und dann habe ich gemerkt, für uns gibt es da keinen Platz. Was machst du? Wir sind dann umhergefahren, hin und her gefahren. Ich weiß nicht, wie lange, 1, 2, 3 Stunden. Und haben nach dem Ort gesucht, wo wir schlafen können. Weil ich will, dass meine Frau einen Platz hat in dieser Situation. Und wir sind hin und her gefahren. Niemand wollte uns aufnehmen. Bis wir einen jungen Mann gefunden haben, der dann gesagt hat, okay, ihr am Straßenrand, der so sein Schild aufgehoben hat. Und er hat uns einen Ort gegeben, wo wir schlafen konnten, wo wir natürlich gesehen gar nicht schlafen wollten. Wir haben eigentlich nur gehofft, dass es morgen wird und dass wir da wegkommen und einfach nur ins Krankenhaus gehen. Und so war es. Und so stelle ich mir das vor. Josef klingelt von Hilton zu Hilton, von Sheraton zu Sheraton, klingelt von, okay, Sheraton nimmt uns nicht auf, Hilton nimmt uns auf. Lass uns versuchen, vielleicht Best Western, das sind nur 3 Sterne. Best Western zu Best Western, nimm nicht auf. Okay, weißt du was, vielleicht gehen wir einfach nur zu den Jugendherbergen. Und Jugendherberge zu Jugendherberge, nehmen sie nicht auf. Okay, wir nehmen einfach nur, was es gibt, Stall. Aber wieso muss er in einem Stall geboren sein? Weil die Sache ist die, dadurch, dass ich weiß, wie es ist, in den schlechtesten Hotels der Welt zu schlafen. Und ich weiß auch, wie es ist, in den besten Hotels der Welt zu schlafen. Ich kenne diesen Kontrast. Es ist so schön, in diesem gigantischen Hotel zu schlafen. Ich sage euch, nach jedem meiner Trips, was ich normalerweise mache, ist, dass meine letzte Nacht, bevor mein Flug zurückgeht, schlafe ich in einem guten Hotel. Ich weiß, wie es ist, in wunderschönen Hotels zu schlafen. Aber ich weiß auch, was für eine Ehre es ist, das sind keine Hotels, in Absteigen zu schlafen, wo du hineinkommst ins Zimmer, du hast keine Fenster und dann denkst du, Halleluja, aber wenigstens habe ich eine Klimaanlage und dann hast du überall Cockroaches, wie heißen sie? Kakerlaken überall und du denkst dir, Schakabama, was mache ich jetzt mit meinem? Und alles, was du machst, ist, okay, nachts, weil du hast keine Fenster, das Licht funktioniert nicht, dass du ja nicht dieses hörst, okay, mit deinen Füßen, weil alles, was du dir schon mal mitbekommen hast, ist, hey, du da, wenn du auf eine Kakerlake trittst, dann hast du irgendwelche Eier da und die nimmst du mit nach Deutschland und dann weißt, und in meinem Kopf ist dann, okay, die besiedeln mein Haus, mein Deutschland und alle Menschen sind dann irgendwann mal weg, weiß man so. So, das ist so, wie sich dann bei mir im Kopf abspielt, okay? Und ich denke mir, okay, hey, ich habe wenigstens hier eine Klimaanlage. So, aber niemand hat mir erzählt, dass es nachts keinen Strom gibt. Halleluja. Und du kommst da an in dieses Zimmer und denkst dir, Halleluja, ich habe wenigstens ein Bett. Und dann schaust du dir dieses Bett an, das ist voller Blut und Haare und alles andere erzähle ich euch nicht. Und ich weiß, wie es ist, in den wunderschönsten Hotels, 5-Sterne-Hotels zu schlafen. Das ist wunderschön, aber ich weiß, welche Ehre es auch ist, in solchen Absteigen zu schlafen. So, aber ich sage euch eins, wieso musste Jesus in einem Stall geboren sein? Weil die Sache ist die, ich habe es erlebt, dass wenn ich in einem Fünf-Sterne-Hotel geschlafen habe und mein Fahrer, der mich gefahren hat, der es nicht kennt, in einem Fünf-Sterne-Hotel zu sein, wenn ich ihn eingeladen habe, mit mir zu frühstücken, wenn ich ihn eingeladen habe, mit mir Mittag zu essen, wenn ich ihn eingeladen habe, mit mir zu Abendessen in diesem Hotel, wollten sie ihn nicht reinlassen. Aber wenn ich in diesen Absteigen, egal wen eingeladen habe, waren sie happy, dass sie kommen. Und aus diesem Grund wurde Jesus in einem Stall geboren, damit jeder Zugang zu ihm hat. Weil wer in einem Tempel geboren, hätten es nur Könige sein können, hätten es nur Priester sein können. Aber hier ist er in einem Stall geboren, dass jeder Zugang zu diesem Gott hat. Und er war der komplette Gegensatz zu Augustus, der im Reichtum geboren wurde, der in Reichtum aufgewachsen ist und der im Reichtum geschwelgt ist und in einem Tempel gewohnt hat und zu dem nicht jeder Zugang hatte. Wie kann er Herr der Herren, König der Könige, Friedefürst und unser Gott sein? Kann er nicht. Aber hier ist einer, der in einem Stall geboren ist, weil in einem Stall hat jeder Zugang. In einem Fünf-Sterne-Hotel? Aus Erfahrung, ich weiß, nein. Deswegen wurde unser Jesus, unser Gott, in einem Stall geboren. Nicht, dass wir nur zu ihm aufschauen, sondern dass wir uns mit ihm identifizieren können. Und dann siehst du, die nächste Szene ist das, weiter weg sind Hirten, die als erstes erfahren, dass Jesus geboren ist. Es sind nicht die Könige der Welt, es sind nicht die Priester der damaligen Zeit, es sind Hirten. Warum Hirten? Wiederum, weil das in der sozialen Schicht die unterste Ebene ist von allen. Wir wissen, Jesus ist unser Hirte und deswegen finden wir Hirten toll, aber ich sage euch eins, Hirten waren von Grund auf, wegen ihrem Job, waren sie konstant unrein, arm und ausgestoßen. Und wem erscheinen die Engel als allererstes? Den Hirten. Warum? Jesus will jedem den Zugang ermöglichen. Nicht nur den Reichen, nicht nur den Tollen, nicht nur den Fantastischen. Jedem den Zugang ermöglichen. Und hier erscheint dieser Engel und sie erschrecken zu Tode sozusagen, würden wir sagen. Eigentlich zu leben, aber wir würden sagen zu Tode, okay. Sie erschrecken, okay, egal wie, sie erschrecken. Weißt du? Und wir denken manchmal, hey, ich will einfach Gott spüren, aber manchmal ist es so, wenn du Gott wirklich erlebst, erschrickst du. Und dieser Engel, was die Hirten nicht wissen, der Engel ist hier nicht alleine, aber er kann jetzt diese ganze Himmelsherrscher ihnen nicht zeigen, sondern er erscheint als erstes, weil sonst würden sie vielleicht einen Herzinfarkt bekommen, wenn sie alle sehen würden. Somit erscheint er alleine, erklärt ihnen, pass auf, hier ist der König geboren, auf den ihr wartet, in Bethlehem und so weiter. Und dann, als sie sozusagen sich gewöhnt haben an diese Erscheinung, an diesen Engel, auf einmal sehen sie Himmelsherrscher von Engeln, okay? Und die Himmelsherrscher fangen an zu preisen. Sie wissen ganz genau, was passiert ist. Und diese Erscheinung, beziehungsweise diese Vision, beziehungsweise diese Engel sind nicht mehr da. Und sie denken, hey, lass uns nach Bethlehem gehen, lass uns nach Bethlehem gehen. Wieso diese Hirten? Weil Gott den Zugang zu sich jedem ermöglichen will. Weil es Gott für jeden einfach machen möchte. Wisst ihr, dass diese Hirten so arm war, dass jeder wusste, dass sie auch klauen, um zu erleben? Überleben, sorry. Das waren die Hirten. Hirten, aber diese Hirten waren so radikal, alle ihre Schafe und alles zu verlassen, um Jesus zu sehen. Und sie kamen dort an und haben dann Jesus gesehen. Und das ist die Szene dann im Stall. Und sie so begeistert, was sie gesehen haben. Weißt du, ein kleiner Junge in Windeln gewickelt. Habt ihr kleine Kinder gewickelt? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Weißt du, ich meine so, Gott in meinen Händen und ich muss seine Windeln wechseln? Hallo? Naja, okay. Das ist so, wow. Echt jetzt? Weißt du, ich meine so, ich habe gedacht, da kommt nur Gold raus und so, weißt du? Ah, nein. Der Benaftali hat gestern Pups abgelassen, habe ich gesagt, hey, junger Fisch, der ist eigentlich ab 12, den kannst du noch gar nicht. Ich meine so, anyways, sorry. Darf ich sowas überhaupt erzählen? Und und sie sind da geboren im Stall. Ihre Fruchtblase ist geplatzt, wo sie niemand aufnehmen wollte. Es war so zeitlich angespannt, dass sie einfach nur das Beste genommen haben. Und es war ein Stall. Und dann das Nächste ist, nach acht Tagen müssen sie zur Beschneidung, das ist Vers 21 bis 38, zum Tempel, damit Jesus beschnitten wird. Und dort angekommen ist Simeon, ein älterer Herr, zu dem Gott gesagt hat, hey, du wirst den Christus sehen, bevor du stirbst. Und er war alt und hat ihn dann gesehen. Und dann kommt die Prophetin Hannah, die schon 85 Jahre alt war und 7 Jahre verheiratet war. Und dann war sie den Rest ihres Lebens Witwe und hat im Tempel gedient und hat ihn ebenso gesehen. Wisst ihr das mit dem Fort? Und dann kommt, und dann sehen wir in Matthäus 2, sehen wir, dass die Weisen kommen. Die Weisen haben nicht diesen Stern gesehen von Morgenland bis nach Bethlehem, sondern dieser Stern ist in Erscheinung getreten. Sie haben ihn gesehen und sie haben gewusst, okay, der Messias ist geboren. So, sie waren ja eigentlich gar keine Juden. Aber höchstwahrscheinlich hat ihnen Daniel erklärt, vom Stern Davids, vom Stern Israels, vom Stern Jakobs, wenn er in Erscheinung tritt, dann müsst ihr verstehen, dann wird der Messias geboren sein. Und sie wissen, wie viele es auch immer waren. Sie haben zwar Gold, Weihrauch und Myrrhe mitgebracht, aber möglicherweise waren es 30 Weise, möglicherweise waren es 60 Weise, möglicherweise waren es so viele Karawanen. Das Ding ist, sie waren auf jeden Fall sehr beeindruckend, weil sonst hätte sie Herodes nicht in ihr Haus gelassen. Weil einfach nur 3 Weise, die aus dem Morgenland hinkommen, manchmal so, Herodes hat so viel zu tun. Aber hier kommt, ist es wahrscheinlich sowas von eine beeindruckende Karawane, dass Herodes sie sogar aufgenommen hat und gefragt, hey, was macht ihr? Und sie haben ihm erzählt, dass der Messias ist geboren. Für Herodes nicht so einfach. Was bedeutet das? Sie sagen, ja, der König ist geboren. Ja, wie König? Augustus ist König. Und wegen Augustus habe ich meinen Job. Keine Ahnung, was dieser mir dann für einen Job geben wird. Und er sagt, hey, geht dorthin, sucht ihn, er muss in Bethlehem geboren sein, weil er die ganzen Schriftgelehrten zusammengerufen hat und gefragt hat, wo muss er geboren sein? Und dann sehen diese Weisen diesen Stern wieder. So, was auch immer es war, war es die Herrlichkeit des Herrn, wie auch immer, weil das Ding ist, ihr müsst verstehen, Stern an sich kann es so nicht gewesen sein. Warum Sterne? Weil die Sterne, die du siehst, sind alles Sonnen, die größer sind wie unsere Sonne. Das heißt, sowas würde so nicht funktionieren. Aber es war wahrscheinlich die Herrlichkeit des Herrn, die in Erscheinung getreten ist, die sie geführt hat. Und dann kommen sie zum Haus. Dann kommen sie zum Haus von Maria und Josef und sehen Jesus. Jesus war dann zwischen 1 und 2 Jahre alt. Das ist dann, als die Weisen dann ankamen. Und haben ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe gegeben. Warum war das so wichtig? Weil kurz danach mussten sie fliehen nach Ägypten und Gottes Versorgung kam auf sie, damit sie in der Zeit von Ägypten versorgt sind. Das ist das, was Gott macht. Gott gibt dir eine Verheißung und wenn du diese Verheißung annimmst, wenn du diese Verheißung packst und die Sache ist die, dass das Leben ist nicht immer ein Zuckerschlecken. Und Amen. Aber wenn du ein Wort hast, dann wirst du wissen, wenn du die Verheißung von Gott hast, auch wenn das Leben nicht kein Zuckerschlecken ist. Du, weißt du, Maria, du wirst schwanger werden vom Heiligen Geist und es ist dieses Kind, von dem Jesaja in Jesaja 9 gesprochen hat, 9,5. Ein Kind ist uns geboren. Ein Kind ist ein weiser Ratgeber, ein wunderbarer Ratgeber, der starke Gott und zwar der Vater der Ewigkeit, der Fürst des Friedens. Er wird in dir wachsen. Und stell dir mal vor, und dann musst du durch diese ganzen Sachen gehen. Nur weil du an Gott glaubst, heißt es nicht, dass es alles ein Zuckerschlecken sein wird. Aber wenn du an Gott glaubst und festhältst, dann wird immer seine Versorgung da sein. Wenn du an Gott glaubst und festhältst, wird immer sein Glaube dich umhüllen. Wenn du an Gott glaubst und an ihm festhältst, wird sein Friede trotzdem bei dir sein, auch wenn das Leben kein Zuckerschlecken ist. weil so Gott ist. Und hier kommen sie mit Weihrauch, Gold, Myrrhe. Warum? Weil sie brauchen Versorgung. Gott hat schon vorausgedacht, bevor sie wussten, was passieren wird. Und Herodes, total außer sich, weil die Weisen Träume bekommen haben, dass sie nicht mehr zurück zu Herodes gehen sollen, weil sie wahrscheinlich erkannt haben, was er im Plan hat und sind dann zurück ins Morgenland gegangen. Wisst ihr, wie diese gesagt hat, sie sind eineinhalb Jahre sind sie aus dem Morgenland nach Israel gepilgert. Wären wir bereit, eineinhalb Jahre unseres Lebens aufzugeben, um nur eine Begegnung mit dem lebendigen Gott zu haben? Aber sie wussten, dass es sich lohnt. Wir haben manchmal ein Problem, wenn zwei, drei Tage es nicht so läuft, wie wir es uns gerne vorstellen. Aber hier sind welche, die eineinhalb Jahre pilgern, eineinhalb Jahre und möglicherweise ein Jahr wieder zurück, zweieinhalb Jahre ihres Lebens, ihre Familien zurücklassen, was auch immer, weil es sich lohnt, nur einen Blick zu erhaschen auf diesen lebendigen Gott. Und deswegen ist er in einem Stall geboren, dass jeder diesen Blick erhaschen kann. Und zwar nicht nur erhaschen, sondern ihn aufnehmen in sein Herz und mit ihm zu leben, um erfüllt zu werden mit Frieden, mit Liebe, mit allem, was du dir vorstellst. Auch wenn das Leben kein Zuckerschlecken immer ist. Und die Botschaft vom Christtag ist, dass das Leben kein Zuckerschlecken ist, aber wenn wir festhalten an seinem Wort und wenn wir sagen, deine Magd des Herrn, der Diener des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort, wird Gott immer versorgen, was notwendig ist, damit es erfüllt wird. Es ist unglaublich, allein sich das vorzustellen, dass Gott wirklich, der Vater, es so viel Vertrauen hat in uns Menschen, dass er einem 13, 14, 15, 16-jährigen Mädchen seinen Sohn anvertraut. Weißt du, ich meine so, was für ein Stress, keine Ahnung. Weißt du, ich meine so, die Bibel sagt dann, in Christus ist alles geschaffen worden. Er hält alles zusammen. Weißt du, ich meine so, brecht dir nichts. Weißt du, ich meine so, das ist dann so, Jesus. Aber irgendwie haben sie Frieden gehabt. Irgendwie haben sie eine Ruhe gehabt, einen übernatürlichen Frieden. Woher weiß ich das? Weil als Jesus 12 Jahre alt war, haben sie 3 Tage nichts von ihm gehört, nichts von ihm gesehen. Und erst nach 3 Tagen haben sie sich gedacht, wo ist denn dieser Junge? Wenn Gott dir die Verheißung in deine Hände gibt, wird er dir auch übernatürlichen Frieden geben. Wenn du an ihm festhältst. 3 Tage, weißt du, so, hallo. Heute würden wir, wie heißen sie? Heute würden wir diejenigen, die sich darum kümmern, wenn man die Kinder nicht mehr gut behandelt, heute würden sie ihnen das Jugendamt ans Hals hetzen. Und weißt du was? Und sie hatten so Frieden, übernatürlichen Frieden, und als sie ihn gesucht haben, und dann haben sie ihn gesucht, nicht gefunden. Und wo haben sie ihn gefunden? Im Tempel. Und er sagt, hey, was stresst dir? Weißt du? Nein, in meinen Worten. Hey, ich bin da, wo ich sein muss, im Hause meines Vaters. Und sie waren alle erstaunt, nicht wegen den Antworten, die er gegeben hat, sondern wegen den Fragen, die er gestellt hat. Das Zweite ist, mit Jesus haben wir einen mitfühlenden Gott. Mit Jesus haben wir einen Gott, der nicht ahnungslos ist. Nicht nur sein Leben war so, dass er mit uns mitfühlen kann, sogar seine Geburt war so, dass er mit den Niedrigsten der Niedrigen mitfühlen kann. Er wurde nicht geboren irgendwo in einem... Er konnte sich nicht mal das... Seine Mutter konnte sich nicht mal das... Krankenhaus aussuchen, wie wir heute. Und du schaust dir das Krankenhaus an, ah, hier fühle ich mich wohl, da fühle ich mich wohl. Nein, in einem Stallmann. Damit er mit den Niedrigsten der Niedrigen mitfühlen kann. Und wenn er mit denen mitfühlen kann, dann kann er mit allen anderen mitfühlen. Das ist, wer Jesus ist. Jesus ist ein mitfühlender Gott, der sogar mit seinem Leben mitfühlen kann, aber sogar mit seiner Geburt es nachvollziehen kann. Jesus ist gekommen von der höchsten Höhe, die man sich vorstellen kann. Er war Gott, der alles geschaffen hat. Er ist der Vater der Ewigkeit. Das bedeutet, er war vor der Ewigkeit, vor der Zeit, vor allem. Er war schon immer. Und entschloss sich, im Stall geboren zu werden. Das ist Jesus. Alle haben Zugang zu Jesus. Alle haben Zugang zu Jesus. Egal, wer es ist. Egal, wie verbockt sie es haben in ihrem Leben, egal was sie gemacht haben in ihrem Leben, sie haben Zugang zu Jesus. Eine Geschichte, die mich so berührt hat, und zwar in Kambodscha, da war die Rote Khmer, habt ihr vielleicht schon mal gehört, die Rote Khmer hat unheimlich, ich glaube, 2,5 Millionen Menschen geschlachtet. Und eine der Hauptpersonen, die so ein Gefängnis, leider habe ich seinen Namen vergessen, wie sagt man, verwaltet hat, der zuständig war, beziehungsweise Blut an seinen Händen war, von über 200.000 Menschen. Und jetzt nach Jahren, ich glaube, das war vor 4 oder 5 Jahren, wurde er angeklagt, haben sie ihn gefunden und er wurde angeklagt. Und er saß in diesem Gericht und sie haben sozusagen die Gerichtsspruch über ihn ausgesprochen und er war einfach nur versteinert, saß er da. Und die ganze Welt hat immer gesagt, guck mal, wie stolz er ist. Schaut mal, ja, keine Regung ist in ihm. Schaut mal, in ihm ist einfach nur ein steinhartes Herz. Aber was die ganze Welt eigentlich nicht gewusst hat, nein. Das sieht vielleicht nach außen hin so aus. Aber was in ihm war, ist Frieden. Warum? Weil 15 Jahre zuvor hatte Jesus sein Herz aufgenommen. Und er hat gesagt, es tut mir so leid, was ich gemacht habe. Und ich weiß, niemanden kann ich das Leben wieder zurückgeben. Ich würde es gerne wollen, ich würde meins aufgeben für all diese Personen, was ich getan habe. Aber er hat gesagt, ich habe Jesus in mein Herz aufgenommen. Mir ist vergeben, aber ich verstehe, dass ich die Schuld hier tragen muss, im Natürlichen, aber ich bin bereit, es zu tun. Und die ganze Welt hat gesagt, wie hart er ist, die ganze Welt hat gesagt, wie herzlos er ist, aber nein, was es war, ist der Frieden Gottes, der ihn erfüllt hat, weil er die Begegnung mit Christus hatte. Egal, wer du bist, was du gemacht hast. Wisst ihr, Jesus hat so viel Schuld getragen. Dadurch, dass ich ab und zu mal im Fitnessstudio bin, weiß ich, hey, wenn du 200 Kilo heben kannst, dann kannst du auch 50 Kilo heben. Jesus hat die Sünden der Welt getragen. Jesus hat die Lasten der Welt getragen. Dann sind deine für ihn ein Klacks. Das ist, wer er ist. Eine Begegnung mit Gott, das ist das Nächste, ist nicht immer kuschelig. Die Hirten zum Leben erschreckt, aber erschreckt. Die erste Begegnung mit Jesus, dem geborenen Sohn Gottes, war auch nicht kuschelig. Und das nächste ist, sein Name ist Jeshua. In ihm ist Rettung. Sein Name ist Immanuel, Gott mit uns. Wenn wir uns für ihn erschließen, wird er immer bei uns sein. Dann werden wir, und deswegen leben wir, deswegen ist für mich sozusagen Weihnachten oder der Christtag kein super besonderer Tag, weil für mich wird er nicht jedes Jahr aufs Neue geboren, sondern für mich ist er auch einmal geboren und er hat mich zum Leben erweckt und seitdem lebe ich und seitdem ist er für mich einfach der Gott, der Herrscher, der Gewaltige, der Mächtige, der Wundervolle, der Fantastische, der Friedefürst, der mich umgibt, der mir Glauben gegeben hat, der mir das Leben geschenkt hat und der mich durch die ganzen schwierigen Situationen trotzdem durchführt. Warum? Weil er ist ein für alle Mal für mich geboren und er hat mich zu neuem Leben erweckt. In Christus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. In ihm gibt es alles. Alles, was wir brauchen, ist in Christus. Alles, was wir brauchen, ist in Christus. Alles. Egal, was die Gesellschaft braucht, es ist in Christus. Nur, die Sache ist die, wir sind keine ISIS, die es gewalttätig in die Menschen hineinschlägt und versuchen mit Gewalt hat, die Menschen dahin zu zwingen. Wisst ihr, was sogar mit Kindern passiert, wenn du ihnen gewalttätig was versuchst zu entreißen? Dann wird es erst recht spannend. Wisst ihr das? Das ist immer, ich mag so diese Google-Statistiken zu sehen und so weiter. Das ist so irgendwie, ich mag das, einfach zu sehen, hey, wie ticken die Menschen, was ist das, was sie so beschäftigt und so weiter. Und unter anderem eine Statistik ist, die mich interessiert ist, okay, wo wird am meisten Pornografie angeschaut? Und ohne, dass du mich gefragt hättest, ohne, dass ich danach geschaut hätte, ich hätte dir sagen können, wo am meisten Pornografie angeschaut wird. Und zwar da, wo es am meisten verboten ist. Genau da wird am meisten Pornografie angeschaut, in islamischen Ländern, ohne dass ich jetzt den Islam irgendwie, genau, aber es ist so, wenn du versuchst, dem Menschen irgendetwas zu entreißen, wenn ich meinem Sohn versuche, Schokolade zu entreißen, wisst ihr, was dann passiert? Dann wird er draußen mit seinen Freunden Schokolade essen, ohne dass er es mir sagen will. Aber es ist nicht Schokolade, die ich ihm reiße. Ich muss ihm was Besseres geben, bieten als Schokolade, damit er wegkommt von der Schokolade. Das ist die Lösung. Es ist nicht, dass ich dir Gesetze aufgebe und sage, du darfst das nicht, du darfst das nicht, du darfst das nicht, du darfst das nicht. Nein, 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 ich muss dir was Besseres bieten, dass du die Lust für das Schlechtere verlierst. Und deswegen müssen wir Jesus, wie er ist, den Menschen bieten, dass sie die Lust verlieren an allem anderen. Weil in ihn sie hineinzuschlagen, das haben die in der Kirchengeschichte schon viele versucht. Und hat nicht ganz gut geklappt, okay? Nicht ganz gut geklappt, okay? Aber wenn wir ihnen aufzeigen, dass Jesus für jeden da ist, dass der Zugang zu Jesus da ist, dass in ihm ist die Lösung für uns, in ihm ist die Kraft für uns, in ihm ist Heilung für uns, in ihm sind Durchbrüche für uns, in ihm ist Glauben für uns, in ihm ist Klarheit für uns, in ihm ist Ordnung für uns, in ihm ist Stärke für uns, in ihm ist Motivation für uns, in ihm ist Liebe, Aufnahme, Akzeptanz für uns, alles für uns. Weil er in einem Stall geboren wurde. Und schaut mal, die Bibel, die meisten von uns kennen 1. Korinther 13, was Liebe ist. Aber wisst ihr, Liebe ist Gott. Die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Und wenn wir jetzt, passt mal auf, wenn wir 1. Korinther 13 so lesen und statt Liebe es einfach nur durch Gott ersetzen, erkennst du, wer eigentlich Gott ist. Gott ist langmütig. Gott ist gütig. Gott neidet nicht. Er tut dich groß. Er bläht sich nicht auf. Er benimmt sich nicht unanständig. Er sucht nicht das Seine. Gott lässt sich nicht erbittern. Er rechnet Böses nicht zu. Er freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern freut sich mit der Wahrheit. Gott erträgt alles. Er glaubt alles. Er hofft alles und er duldet alles. Gott vergeht niemals. Das ist, wer Jesus ist. Ein Kind ist uns geboren, das schon lange kein Kind mehr ist. Er ist ein mächtiger, gewaltiger Gott, der auferstanden ist, zu Rechten des Vaters ist, noch immer für uns hofft, glaubt, liebt, langmütig ist, uns Böses nicht zurechnet, wenn wir ihn aufnehmen. Heute ist Christtag. Ich wünsche euch einen frohen Christtag.